Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hard, aber Fairway, euer Golf-Podcast heute am 17.03.2026. Und heute am Tag des Tauchboots oder wie man so schön auf Englisch sagt, der Submarine Day, sind wir wieder aus der Tauchstation aufgetaucht. Sind da für euch, haben das Periskop ausgefahren und ich will mal hier einfach mit dem Echolot meinen ersten Mat rufen, der Beauty. Bist du denn auf Station, Junge? Bist du da? Kannst du Meldung machen?
Ich bin da. Ja, wir sind quasi wieder aufgetaucht, du hast es richtig gesagt. Waren etwas länger unter Wasser. Du warst weg.
Ja, es lag an mir. Ich muss es sagen, es ist nicht er, es bin ich. Es bist nicht du, sorry, ich bin's. Ja, also tatsächlich Urlaub, Arbeit, Krankheit, alles dabei, was man sich so wünscht. Aber heute sind wir da, denn es gab ja sozusagen am Wochenende in TPC Sawgrass ein nicht ganz unwichtiges Turnier. Wir gehen nicht auf den armen Bryson ein, der ganz alleine auf der Live-Tour schuften musste und dort auch einige Posts bekommen hat, nebst Bunker-Zusammenbruch reingefallen ist. Nein, er durfte auf der Live-Tour spielen, während alle anderen eigentlich mit Rang und Namen dort in TPC Sawgrass bei The Players aufgerannt sind. Ja, auf jeden Fall spannende Dramaturgie mal wieder, kann man eigentlich sagen, wie fast jedes typische Sawgrass-Chaos. Wechselnde Leaderboards, enge Cutfights und am Ende kämpft man am Wochenende und so die Underdogs kommen durch. Aber der Reihe nach, Beauty, erzähl doch mal, weil ich habe nicht so viel gucken können, weil ich halt, wie gesagt, A, unterwegs war, B, ein bisschen krank. Deswegen kannst du heute mir im Narrativ erzählen eigentlich, was du gut am Players fandest und wie die Dramaturgie von Freitag bis Donnerstag bis Sonntag war.
Ich bleib erstmal in der Reihenfolge. Bryson gewinnt im Stechen trotz Abschlag ins Wasser, weil der Kollege Lee so ein wirklich 2,5, 3 Fuß Putt auslippen lässt und damemit das Bogey selber nur spielt auf ein paar 5.
Gewinnt Bryson, genau.
Auf der Live-Tour. Und das Players hat mir dieses Jahr extrem gut gefallen. Nicht nur den Bedingungen geschuldet. Es war ja lange nicht sicher, was das Wetter nun wirklich für Kapriolen abzieht. Letztendlich hatten wir nur am Donnerstag eine etwas längere Wetterunterbrechung von knapp 2 Stunden. Und sonst zog das schlechte Wetter tatsächlich erst am Sonntag auf den Backnine dann der Leader so wirklich auf, wo dann die Winde so ein bisschen reinzogen. Und das machte es natürlich wieder, blauer Himmel, Sonnenschein. Man hatte das Gefühl, Players, Wetter at his best. Das machte es dann halt auch mit den Scores. Also fantastische Runden wurden da wieder gespielt. Ein immer mehr strugglender Scotty Scheffler, der aktuell so ein bisschen Driver-Probleme hat. Hat aber seiner Statistik wieder gerecht gespielt.
Oh, da habe ich einen Meme gesehen, das muss ich erwähnen. Das ist ja so irgendwie Scotty Scheffler im Regen auf der Range mit dem Kommentar, warum macht man das? Und dann hat irgendwie der eine Kommentar war, ja, das ist nicht eigentlich Training, it's psychological warfare, also psychologische Kriegsführung.
Ja, und die ersten Drives, er war in den Featured Groups am Donnerstag bereits und er hat von seinen, glaube ich, 11 T-Shots mit dem Driver, hat er 7 nach rechts weggehauen. Ja, und sein Missshot laut Shotlinks in dieser Saison liegt bei 17 nach links, also so tendenziell in der Hook-Bias. Und er struggelt ja in den letzten Wochen schon so ein bisschen mit seiner Driverwahl, wechselte ins neue TaylorMade-Modell, wechselte zurück, wechselte in ein drittes Modell. Und diese Woche war es problematisch, dass tatsächlich die ersten Drives nicht so 10, 15 Meter aus der Richtung waren, sondern so 40 bis 60 Meter.
Ja, das ist doof.
Auf der Tour ist es natürlich dann ja, Miss White and have a clear shot, weil da die ganzen Leute so ein bisschen auch rumstehen. Ist in TPC jetzt nicht so gegeben, weil dann auch die Baumlinien so ein bisschen ins Spiel kommen. Aber irgendwie managt er jetzt trotzdem da in Contention so ein bisschen.
Ja, bis Samstag, sein. Ne?
Das war schon beeindruckend, seine Balllagen nach dem T-Shot zu sehen und dann am Endeffekt, sag ich mal, so seinen Tagesscore auch wieder so ein bisschen zu verfolgen. Nachdem er dann trotzdem so ein bisschen um den Cut gestruggelt hat. Also er hat es ja dann letztendlich auch in den Cut reingeschafft und Samstag, Sonntag auch wieder zu liefern von den Ergebnissen her. Und ja, ein weiterer Spieler, der gut geliefert hat bis auf sein 72. Loch, war Brooks Koepka, ja, wo man dann schon sagen muss, er ist anscheinend schon wieder angekommen auf der PGA-Tour. Spielte letztendlich jetzt auf dem letzten Loch ein Double Bogey und rutschte somit nur aus den Top 10 raus.
Da habe ich auch übrigens ja für die ganz, ganz kurz eine sehr schöne Statistik gesehen, auch bei Social Media wieder, dass Brooks und TPC Sawgrass ja auch auf dem 17. Loch schon eine gewisse Historie hat, dass er dort eigentlich historisch auf diesem Inselgrün schlecht ist, beziehungsweise plus 16 liegt bei 16 Runden.
Ja, ich glaube, er ist bei den Top-Spielern, der am meisten dort bisher ins Wasser geschlagen hat. Nichtsdestotrotz zeigte er wieder so ein bisschen die alten Koepka. Extrem verbessert auf den Grüns. Und wenn, sag ich mal, die Formkurve da in der Richtung so weitergeht, sehe ich in den kommenden Monaten auf jeden Fall in dieser Saison noch ein Koepka-Sieg. Das können wir, glaube ich, hier erstmal noch so mit aufschreiben, dass ein Koepka-Sieg, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall noch auf der PGA-Tour drin ist. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu dem Spieler, der das Players dieses Jahr für sich entscheiden konnte. Und zwar ist es der liebe Cam Young.
Lass uns erstmal nochmal ganz kurz Aberg betrachten.
Ja, da komme ich gleich.
Da kommst du danach zu. Okay, dann kommen wir erstmal Cam Young.
Erstmal Props den Gewinner und dann einer, der, glaube ich, mit seinem Mitspieler am meisten aus diesem finalen Tag bei den Players mit rausnehmen wird. Nicht nur Cameron Young, der jetzt als 4,5 Millionen Dollar schwerer geworden ist nach diesem finalen Sieg bei dem Players-Turnier. Mit Abstand natürlich sein größter Erfolg auf der Tour. Und das darf man dann auf jeden Fall nennen.
Das gibt's ja auch noch, und das darfst du nicht vergessen, habe ich zumindest auch wieder gesehen bei Social Media. Man sieht ja da immer so viele schöne Sachen. Er hat den längsten Drive gehauen auf der 18 in der Finalrunde. 375 Yard. Und natürlich ist der Wind da in seinem Favor gewesen. Aber am 18. Loch in einem Finale, wenn man da führt, so ein Ding rauszuballern, alter Schwede.
Also grundlegend, zu diesem Moment hat er natürlich nicht alleine geführt. Er war in geteilter Führung mit Matthew Fitzpatrick, die auch beide in einem Flight gespielt haben. Und da komme ich dann später auch nochmal zu einer wiederholten These, die wir immer wieder ansprechen. Es war auf der 18 Wind von rechts hinten, hoher Draw mit dem Driver von Cameron Young, seine charakteristische Pause im Backswing am höchsten Punkt und dann hat er einmal durchgeladen und er hat einen unfassbaren Druck dann auf dem Ball und seit der Shotlink Era ist kein Drive jemals länger gemessen worden als dieser Abschlag auf der 18 von Cameron Young im 72. Loch vom Finale der Players, also unglaublicher Schlag. Und im Interview danach meinte er auch, als er über den Ball gestanden hat, hat er zu sich selbst gesagt, ich werde jetzt den besten Golfschlag meines Lebens spielen. Ja,
hat geklappt, kann man sagen, oder?
Ich sag mal so, wenn es so einfach ist, lieber Hafis, dann sagt es einfach jedes Mal jetzt zu euch.
Richtig.
Und er hatte ein Ziel, er hatte ein Target und er hat dieses Ziel verfolgt und im Endeffekt natürlich dann, wenn du die wenigsten Schläge nach vier Runden gespielt hast, bist du zu 100% der verdiente Sieger. Egal, was alle anderen um dich rum machen, das ist, glaube ich, auch das, was die wenigsten Leute verstehen. Egal, wie, wenn du am Ende einen Schlag besser bist als der zweite, dann hast du es auf jeden Fall verdient gewonnen. Und diese Performance, die er da an den Tag gelegt hat, vor allen Dingen am Sonntag, war auf jeden Fall eines Champion würdig. In dem Fall natürlich auch Matthew Fitzpatrick, wo meine These immer wieder zieht. Es kommt, glaube ich, schon immer darauf an, wie beide Spieler an dem Tag spielen. Ja, also wenn einer im Flight gut spielt, ist es oft so, dass der andere auch heiß läuft.
Ja, ja, und total.
Genau das liegt. Genau das ging halt leider bei Ludwig Aberg nicht auf. Ja, also er hat extrem lange das Gehacke von Thor Bjørnsen ausblenden können, aber irgendwann hat es dann leider auch den Aberg getroffen, denn leider an 11 und 12 hat er zwei unfassbar schlechte Schwünge. Zwei unfassbar schlechte Schwünge am Stück im Grunde geschlagen. Die zwei schlechtesten Schwünge der gesamten Woche von Aberg, die beide mit einem Wasserball quittiert wurden und somit auf dem Par 5, was eines der einfachsten Löcher war an dem Tag, ein Bogey und an diesem drivable Par 4, diesem sehr kurzen Par 4, wo übrigens Fitzpatrick als auch Cameron Young nicht den Driver vom Tee benutzt haben, sondern das Eisen auf eine Wedge-Distanz. Young spielte ihn auf knapp 10 Fuß, spielte das Birdie. Fitzpatrick schob ihn, glaube ich, auf 1,5, 2 Fuß ans Loch, spielte das Birdie, so dass Birdie dort spielte. Aberg zog sich da ein ziemlich unnötiges, lässt sich danach immer leicht sagen, unnötiges Double Bogey und hat sich dann letztendlich so selbst aus dem Turnier geschossen.
Ja, aber, da hat die 76 nicht gereicht.
Ja, Learn Curve für ihn. Er hat es ja auch danach direkt gesagt, er wird sehr viel aus dieser finalen Runde herausziehen.
Einfach nicht mehr mit Thor Bjørnsen spielen.
Mit Thor Bjørnsen, ja. Ich glaube auch dieser Learn Curve, dass man versucht, irgendwie noch den anderen so ein bisschen auszublenden, da die so auch so ein bisschen buddymäßig die ganze Runde mal noch so zusammen hantiert haben. Klar, das kann nicht jeder so ein Vollroboter Tiger-mäßig dann sein Ding da machen. Aber Thor Bjørnsen schoss sich letztendlich schon recht früh aus diesem Turnier dann raus, hat da teilweise schon ja qualitativ minderwertigere Schwünge angeboten.
Ja, aber du hast total recht, wenn die Konzentration einmal weg ist, und das kann ja auch sein im Flight, wenn man Matchplay spielt oder wenn einer dann einfach nur noch Schläger wirft oder schlecht drauf ist, das macht was mit dir und deinem Spiel. Da ist, glaube ich, einfach zu sagen, ach, ist egal, was alle im Flight machen. Nein, es ist ja tatsächlich so, glaube ich, wenn deine Flight-Partner strugglen, bist du vielleicht eher geneigt, auch zu strugglen. Wobei, wenn alle großartig spielen, ja, gibt's dir vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Also von daher ist ja auch, wenn man Amateure sozusagen, die anfangen zu spielen, den sagt man ja, du, such dir ein paar gute Spieler und spiel mit denen mit, um mal zu gucken, wie die über den Platz gehen und einfach draus zu zählen. Also ich fand das auch immer, mit guten Spielern zu spielen, super. Deswegen spiele ich ja so gern mit dir, mein Lieber, natürlich. Ne? Ja. Da weiß man eigentlich gleich, was man hat. Das langweilige Beamtengolf. Aber man gibt sich dann auch ein bisschen mehr Mühe, ne? Statt irgendwie da zu sagen, ach egal, jetzt ist der Wurst, ich hunz den irgendwie hin, sondern dann, ja, komm, ich muss irgendwie dranbleiben, ich halte die Konzentration aufrecht. Das ist, wenn man auch nach Score spielt, glaube ich, sinnvoller, als dann so auf diese Buddy-Runde kommen will. Ist auch legitim, dass man sagt, ich will ja nur relaxen, ich gehe eine Runde und wir hauen halt einen Ball ein bisschen und gut ist. Aber ich glaube, wenn man nach Score spielt, dann sollte man da schon auch die Konzentration irgendwie probieren hochzuhalten im Flight, ne?
Absolut, aber das Problem ist dann halt auch, dass diese Spannung natürlich dann auch im gewissen Maße schwer ist hochzuhalten. Und ich glaube auch für Aberg, es ist dann halt auch schwer, das Ganze noch, sag ich mal, so mit zu verarbeiten, wenn der andere mehr im Rough unterwegs ist, ins Wasser schlägt, nicht die Pars zusammenkratzt, struggelt und zurückfällt. Dann steckt das einen vielleicht dann auch über kurz oder lang so ein bisschen an. Und ich sag mal so, bis zu dieser Phase, zur 11, macht es ja kein, er machte so ein stabiles Spiel, der Driver lief heiß, er lag auf den Fairways rum, er spielte sich halt einfach zu wenig gute Birdie-Chancen aus der Sicht von Aberg, hatte da 2-3 Mal sogar Glück mit seinen Balllagen, wo er dann eben nicht die Spielbahn getroffen hat. Und nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, halt auch so eine Lernkurve, denn er ist halt 26, das darf man nicht vergessen, gefühlt dadurch, dass er da in seiner, ja, nicht komplett ersten Saison auf einmal auch auf dem Ryder Cup Tableau auftauchte, nachdem er da, glaube ich, 3 oder 4 Pro-Turniere mitspielen konnte, denkt man halt schon immer, dass dieser Ludwig Aberg so ein erfahrener, schon älterer Typ ist, aber er ist halt immer noch für diese professionelle Golf-Tour immer noch halt so ein Young Gun, wie sie immer so schön sagen, und auch die Zukunft des Spiels, des europäischen Spiels. Und es war beeindruckend zu sehen, trotzdem, mit welcher Attitude er dann auch auf die ganzen Situationen reagiert hat. Ja, also jetzt eben nicht so wie manch andere auch gestandene Spieler dann da teilweise reagieren, sondern nach außen hin tendenziell doch immer gefasst, auch immer noch so ein bisschen locker. Natürlich, man kann immer nicht in den Spieler hineinschauen, aber
es wirkt halt auf jeden Fall so, ne?
Extrem lange, man darf nicht vergessen, bis zu dem Backnine lag er mit 3 Schlägen teilweise vorn. Und das dann halt, dieses Turnier noch wegzugeben, ist dann aus seiner Sicht natürlich schon mehr als bitter.
Aber ein bisschen auch klassisch für CPC Sawgrass, ne? Der Leader kollabiert, ja. Irgendwie jemand anders greift am Finaltag an und Entscheidung auf der 17 oder der 18. Das haben wir ja schon in der Historie ganz oft gehabt bei dem Turnier.
Ja, und wie du schon gesagt hast, auf einmal liefen Fitzpatrick und Cameron Young halt zusammen heiß auf, ja, und man hatte immer wieder dann auch diesen Schnitt von dem einen Final Pairing, die ja, struggelten und versuchten ihre Pars irgendwie zu kratzen. Und dann kam der Kamerawechsel zu dem, ja, Flight, der davor gespielt hat. Und da stand dann halt immer direkt so, ja, Birdie, Putt, Birdie, Birdie Chance, Birdie, Putt. Und wieder aus 3, 4 Metern eine Birdie Chance. Und die fing dann halt an, auf einmal die ganzen Dinge auch zu lochen. Und dahin war dann auf einmal dieser Vorsprung. Und als er dann vor allen Dingen dieses Bogey-Double-Bogey spielte, schwupp, war dann auf einmal Fitzpatrick in Führung. Dann war McIntyre auf einmal noch mit im Rennen. Dann Cameron Young kam dann noch auf.
Aber ist doch eigentlich auch ganz schön, dass es so ein bisschen wieder, ne, dass die junge Generation nachdrückt und die absoluten Favoriten in Schach setzen und das alles ein bisschen ausgeglichener ist und nicht nur einer alles dominiert. Also ich finde, das ist irgendwie spannender auch.
Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch so eine Momentaufnahme. Man darf immer noch nicht vergessen, welche Saison Scottie Scheffler trotzdem spielt. Also vor ein paar Wochen hat man immer noch drüber diskutiert, wann er denn das letzte Top-10-Ergebnis eigentlich hatte. Ja, und jetzt reden wir hier bei ihm trotzdem, glaube ich, über einen geteilten 16. oder so. Dass er da ein paar Fairways verfehlt und schon wird drüber diskutiert, struggelt er gerade mit seinem kompletten Spiel. Aber er ist halt immer noch so unangefochten die Nummer 1 der Welt, der Statistik wegen, weil eben solche Jungs wie Rory oder jetzt auch Morikawa da auch gesundheitliche Probleme in dieser Phase der Saison haben.
Ja, Rory noch letztes Jahr ja tatsächlich auch mit der Aufholjagd gegen Spawn und das Ding gewonnen, ne? Und ich glaube vor, was war das, 5 Jahren als JT hat er auch 7 Schläge zurückgelegen und noch mit einer 64 Samstag, glaube ich, da Backdoor Run Sonntag gewonnen. Also es gab schon öfter, glaube ich, in TPC Sawgrass diese Story, ne? Dieses so, jemand liegt halt irgendwie nach hinten und kommt so ein bisschen von hinten rüber. Das ist halt, ja, aber das ist, da haben wir auch oft gesagt, ne, es fällt ja auch so einem Spieler wie Rory McIlroy immer einfacher im Verfolgerfeld zu sein. Von daher ist es natürlich schwer, glaube ich, als Leader das durchzuziehen und dann auch nach Hause zu bringen. Also selbst wenn du Samstag führst, heißt das ja noch lange nicht, dass du Sonntag das Ding gewinnst. Und das haben wir ja ganz oft auch gesehen, ne? Ob es nun Spawn war oder ein Aberg, entschieden wird es halt tatsächlich am Sonntag, ne? Und nicht am Samstag, egal wie du liegst.
Genau, ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, die Lernkurve, die er da mitgenommen hat, jetzt letztendlich mit so einem geteilten 5. Platz, das ist natürlich für ihn bitter. Jetzt ist er da 4 Schläge hinterher letztendlich gekommen. Aber jetzt kommt's nämlich, wenn wir uns Cam Young, ja,
du hast ein bisschen im Internet gehakt gerade, sorry. Erzähl nochmal den letzten Satz.
Also er hat jetzt 4 Schläge hinter Cameron Young, ist jetzt Ludwig Aberg letztendlich reingekommen. Und wenn wir uns aber den Turnierverlauf so ein bisschen angucken, hat eben Cameron Young seine schlechteste Runde mit einer Even Par am Samstag gespielt. Und Ludwig Aberg hat halt leider am Sonntag eine 76 gespielt, ja, eine 4 über. Und bei dieser Qualität im Feld ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass du halt mit so einer 76 in der Finalrunde da dieses Turnier noch nach Hause bringen kannst. Ist in den seltensten Fällen so, dass überhaupt die Chance besteht, auch wenn man Samstag und auch Sonntag in den ersten oder in den Front 9 tendenziell auch bei den Kommentatoren immer noch diesen Eindruck hatte, ja gut, es kann ja eigentlich nur einen Gewinner geben. Den Eindruck, den ein Ludwig Aberg hier hinterlässt, ist halt schon mehr als beeindruckend. Fand ich auch. Es war mehr als beeindruckend, mit welcher Stabilität er da agiert hat und auch sich über den TPC-Kurs vom Tee bewegt hat, weil das war schon mehr als beeindruckend, mit welcher Stabilität er auch vom Tee hantiert hat. Da kam es dann halt nur manchmal eben vor, dass es eine Frage war, wann er denn das nächste Birdie spielt. Und umso überraschender kam dann halt eben dieser Fehler mit so einem hereindrückenden Wind noch, der dann diesen Schlag in das Par 5, den zweiten, so mittig ins Wasser platziert hat. Aus dem Nichts kam der halt einfach, weil eben der T-Shirt war perfekt. Ja, auch die Distanz zur Fahne war eben perfekt. Das Setup, um dort jetzt tendenziell vielleicht sogar noch ein Eagle zu sehen, um sich noch weiter vom Feld zu distanzieren, war eigentlich alles dafür gemacht. Nur dann kam halt leider dieser schlechte Schwung, ein sehr guter Recovery-Pitch, der dann eben nicht mit dem Par-Putt gekrönt wurde. Ja, da spielt er das Bogey. Und dann eben drüber, das ist der einzige Punkt, wo ich auch sage, da müsste man nochmal drüber diskutieren, war es dann spieltaktisch gesehen sinnvoll, in dieser Spielsituation nach diesem Bogey und diesem Wasserball an der 12 den Driver tatsächlich zu
natürlich nicht,
nehmen,
aber das ist halt
das
immer
Grün zu attackieren.
Hinterher weiß man immer mehr, ne? Das ist ja die Sache. Du hast halt deinen Gameplan und nimmst es und denkst dir so, ey, eigentlich hätte ja auch hier ein Eisen gereicht, wie die anderen beiden das gespielt haben. Also vielleicht ist dann auch mal gut, den Gameplan anzupassen und dann, ja, das ist aber immer eine Sache, ne? Kann ja natürlich auch sein, dass du dann den Driver aufs Grün haust und dann noch einen Eagle machst. Also alles ist immer möglich im Golf und am Ende gibt's dem Recht, der den Score reinbringt. Und natürlich können wir jetzt natürlich sagen, wie so oft in auch Privatrunden, sag mal, das war jetzt ja unnötig, da diesen Hero-Shot zu gehen, sondern spielst du doch einfach safe, klar.
Genau, und da ging es halt dann nicht auf für Aberg. Dadurch ging die Tür auf für das komplette Verfolgerfeld, wo dann auf einmal die Meisterschaft wirklich nochmal spannend wurde. Also ich hatte auch schon fast diese glorreiche Idee, wie ich schon ein paar Mal in Sportereignissen hatte, da schon ins Bett zu gehen. Zum Glück kam dass der Wasserball im richtigen Moment, wo ich gerade aufstehen wollte. Das hatte zur Folge, dass ich dann doch noch anderthalb Stunden auf der Couch geblieben bin. Der Schlaf hat es mir dann tatsächlich nicht gedankt im Nachhinein.
Ja, ja, aber es haben viele mir gesagt, dass es echt mal wieder eins der Turniere war, wo man jetzt am Anfang des Jahres richtig Bock auf Golf hatte.
Absolut, ja, und da gebe ich dir recht, die Stimmung, die einfach kam, ja, das Ganze drumherum, ja, dieses Feeling von, ja, fast schon Major-Golf, ja, wo halt auch mal lange diese Diskussion drüber gemacht wird, ist es nun das fünfte Major oder ist es eben nicht? Ich bleib dabei, es ist nicht das fünfte Major, weil dann müsste man nachgehend halt da auch nochmal ein paar Statistiken verändern. Nichtsdestotrotz ist es ein echt geiles Turnier, weil es ist ja ähnlich wie beim Masters letztendlich auch das einzige große Turnier, was immer auf dem gleichen Platz gespielt wird. Ja, man weiß, welcher Pass, was einem erwartet.
Und beim Genesis natürlich.
aber es hat halt nicht diesen
Ausmaß,
Namen und den
Stellenwert.
Und die Purse spricht es ja, sag ich mal, auch wieder jetzt, wenn der Gewinner da 4,5 Millionen auf einmal bekommt, nächstes Jahr wahrscheinlich 5 Millionen und so weiter. Aber jeder golfverrückte Zuschauer und Fan kennt diese legendären Spielbahnen, dieses Finish mit 16, 17, 18, viel Wasser im Spiel, da kann immer was passieren. Das Inselgrün der 17, Better Than Most, was jetzt 25-jähriges Bestehen hatte, dieser legendäre Tiger Putt. Und das macht's eben so besonders. Und ja, das macht halt Bock jetzt, tatsächlich die Golfsaison so wirklich starten zu lassen.
Und, ja, das Wetter hat es ja auch schon angeboten. Die Leute waren ja letztes oder vorletztes Wochenende war ja einmal schön Sonne. Da sind ja alle rausgerannt, als wie beim Eröffnung des Fitnessstudios im Januar. Gab keine Tea Time und nix, ne? Jeder hat probiert, den Platz zu öffnen. Drei Strahlen Sonne, let's go. Aber ich denke, viele müssen sich noch akklimatisieren vom Winter. Das bringt mich auch natürlich in meine nächste Kategorie, Beauty. Denn überall sind jetzt die Golfreisen unterwegs, ne? Die Saisonvorbereitungsgolfreise, wie es so schön heißt. Der ein oder andere hat noch sein Bag im Keller stehen mit dem Schmutz der Vorsaison dran. Da gilt es natürlich dran, so ein bisschen Frühlingsputz bald zu betreiben und mal zu gucken, ob noch alles da ist, ne? Alles aus dem Winterschlaf so langsam zu holen. Natürlich ist das trügerisch, wenn es jetzt schon so schön warm wird, denn der Winter wartet noch mit einem Kippstuhl um der Ecke und haut einem einer runter, wenn man probiert, dann rauszugehen und dann wird es doch nochmal rattenkalt. Und tatsächlich, ja, viele sind, wie gesagt, jetzt in Spanien, in irgendwo im Süden, um da an die Saisonvorbereitung zu gehen. Und da ist natürlich, habe ich jetzt auch wieder in eigenem Leibe gemerkt und in der Gruppe sehr lustig oder ja, fast schon tragisch, dass dort Erwartungen, die über den Winter geschürt werden, nicht immer gleich 1:1 so auf dem Platz umgesetzt werden können. Denn ja, was soll man sagen? Der Golfplatz ist halt der Golfplatz. Es ist weder die Range noch der Simulator. Und da muss man erstmal gucken, dass man seine Erwartungen, die man an sich selber hat, vielleicht wieder ein bisschen dämpft und sagt, hey, wäre doch schön, wenn ich erstmal wieder diesen Golfplatz kennenlerne, wie es wirklich draußen ist, wenn man draußen schlägt, mit dem Boden, der halt keine Matte ist, mit den Wasserhindernissen, die dann wirklich da sind und nicht nur im Kopf, sondern auf dem Screen oder auf der Range. Ja, und das, glaube ich, darum geht es so ein bisschen, jetzt in die Saison zu starten.
Ja, absolut. Und wenn man jetzt im Winter auch viel Zeit Indoor trainiert hat oder auf dem Trackman oder so gespielt hat, dann kann es den einen oder anderen, sag ich mal, schon das Golferhirn vernebeln, ja, was da auf einmal für Fabelrunden gespielt werden. Und die Wahrheit kommt dann tatsächlich draußen auf dem Naturrasen und auf der Wiese jetzt wieder, wo eben nicht die Kunstrasenmatte abgebounsten Schläger noch zum relativ guten Golfschlag macht, sondern da kann dann halt auch wirklich mal der Schläger so fett im Boden sein, dass ich dann eben nicht aufs Grün komme, ja, oder dann halt beim Chippen nicht so performe. Auch alles beim Players gesehen, ja, wo dann Bälle durch die Rough-Lagen unterschlagen wurden halb und eben nicht auf dem Grün gelandet sind. Wir haben jetzt tatsächlich noch das Glück, dass unsere Grüns nicht schon so braun und durchgerostet sind wie dort, wo die Grüns dann die Bälle teilweise schon wieder haben runterlaufen lassen oder durch den Wind so durchgetrocknet waren, dass sie auch komplett ausgerollt sind.
Ja, wir haben ja kaum Bermuda-Gras in Deutschland. Das ist ja alles dann eher so ein schöner, schöner Vorwerkteppich auf dem Grün, ne?
Genau. Und ja, da muss man jetzt erstmal wieder auch sich daran gewöhnen. Ja, und du sagst es, das Frühlingswetter hat ja schon wieder frohlockt und tatsächlich sogar schon das Polo so ein bisschen aus dem Schrank wieder winken lassen, dass man da jetzt wieder draußen dann auch wieder auf den Platz kommt. Und ich freue mich auch jetzt schon wieder riesig. Und diese Turniere sorgen letztendlich auch dafür, dass jetzt wieder die Golfsaison richtig, richtig starten kann. Und muss auch erstmal wieder in den Keller unten die Golftasche wieder hochkramen. Da gebe ich dir recht.
Ja, ja, und tatsächlich, was ich auch gemerkt habe, ich war ja kurz im Golfurlaub, kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Was schwierig ist, ist, du hast die Weite wieder. Das Loch ist halt in echt weit weg und nicht nur auf dem Screen. Das ist ja immer das Schöne, wenn man Indoor trainiert oder in einer Indoor-Range ist, dass ja dort diese Matte ist, die ist quadratisch, man kann sich da ganz gut alignen oder ausrichten. Die Wand ist eigentlich immer da vor einem, wo sie ist. Man weiß ungefähr, wo man hinschlagen muss, so nämlich leicht da ein bisschen nach rechts oben in die Ecke oder sucht sich einen Punkt oder irgendwas. Das Setup bleibt halt gleich und dann ist man auf dem Platz und muss erstmal wieder lernen zu zielen. Es ist wirklich über die Monate, man verlernt das ein bisschen und steht dann ein bisschen zu weit rechts, ein bisschen zu weit links, ein bisschen ungenau und daraus ergeben sich halt dann kleine Fehlschläge und dann kommt ein Pattern dazu und dann ist man ein bisschen traurig, dass es nicht so super klappt wie Indoor und denkt sich so, warte mal, Indoor habe ich doch gerade immer ein Handicap von fabelhaften 5. Wieso bin ich jetzt hier Outdoor eigentlich Handicap 30 wieder? Das ist doch unfair. Aber daran liegt es halt. Es ist halt draußen wird Golf gespielt, ne?
Ja, es halt ist und bleibt eine Outdoor-Sportart, unsere geliebte Outdoor-Sportart. Und ja, dann gehört es wieder dazu, sich auch an diese Umstände so ein bisschen anzupassen. Und vielleicht durch Wunderhand wird dann aus der 30 auch wieder irgendwie ein Handicap 5.
Ja, ja, einfach, ich glaube, die Sache ist, man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten. Einfach erstmal wieder die Saison anfangen lassen oder erstmal so ein bisschen die Sonne, von sich von der Sonne und dem Wind küssen lassen und das akzeptieren, dass es halt draußen ist. Das ist ja das Schöne auch, dass man dann auch wieder in den Elementen ist und nicht zu frustriert sein, weil es halt nicht so klappt, wie man es Indoor sich gewünscht hat. Ich habe ja über all die Jahre jetzt schon ein bisschen aufgegeben zu sagen, ich kann das 1:1 reproduzieren, was ich da drin gemacht habe. Genau, sorry. Wortsalat. Sondern einfach, ja, ich schau mal, dass ich so ein bisschen an dem, was ich gearbeitet habe, ob ich das irgendwie in mein Spiel implementiere. Denn es ist ja auch tatsächlich bei Profis, ist es ja auch schwierig, wenn die ein paar kleine Sachen über den Winter hinkriegen, die brauchen auch ihre 1000 Bälle am Tag, doof gesagt, bis sie so minimale Änderungen haben. Das ist halt auch, das sieht halt alles so einfach aus, aber ist es halt nicht. Es ist halt immer viel Arbeit und wir hatten ja so den einen oder anderen Pro schon in der Sendung und die haben uns halt immer gesagt, hey, die 8 Stunden am Tag Training, die haben wir halt. Und wer selber keine 8 Stunden Training sozusagen draußen macht jeden Tag, der sollte auch nicht so viel erwarten, sondern einfach das Ganze als tolles Hobby sehen, was es ja ist. Und nicht so frustriert sein, wenn es nicht sofort läuft. Das wäre so mein Takeaway. Weil irgendwie das ist die Zeit, die man auf einer Golfreise hat, ist immer sehr witzig. Da geht es ja wirklich um Grundversorgung, Essen, Kaffee, Spielen, bisschen trainieren. Und die meisten sind dann auch platt vom Tragen oder vom Laufen oder vom Wieder- wie es so draußen ist, ne, da muss man sofort erstmal wieder einmal die 18 Loch über den Platz laufen und das ist halt auch wieder was anderes.
Ja, und die Erwartung sollte man halt ja auch richtig anpassen, ja, das richtig alles einschätzen, du hast es richtig gesagt und ich glaube, sicherlich haben Fitzpatrick und Cameron Young auch sich gesagt, wir werden alles versuchen am Sonntag, nur hat ja kaum einer damit gerechnet, dass Ludwig Aberg jetzt, sag ich mal, so einen Einbruch da auf einmal noch hat in der finalen Runde, das, was er vorher angeboten hat. Und ich glaube, die Erwartung, die dann ein Cameron Young hatte, war einfach das bestmögliche Golf für sich selbst zu spielen. Jetzt nicht zu sagen, ich gewinne hier noch, weil dieser Gewinn hätte dann vielleicht dazu geführt, dass er viel zu aggressiv tendenziell vielleicht sogar gespielt hätte in manchen Situationen.
Du meinst, wenn er gleich auf Gewinn gegangen wäre von Anfang an, so mit Ansage, ne?
Genau, ja. Ja, und er hat halt den Golfplatz gespielt und sein Golfspiel so angenommen, wie es halt an dem Tag war.
Und das war gut, kann man gut. Nicht anders sagen.
Ja, überdurchschnittlich gut.
Muss man dann auch mal annehmen, wenn man überdurchschnittlich gut spielt.
Und ich sag immer so schön, wenn du diese Chancen hast, ja, dann ist es schön, dass du die Chancen herausspielst. Du musst halt die Chance nutzen. Ja, bei Matrix wurde gesagt, die Tür kann ich dir nur zeigen, hindurchgehen musst du aber allein. Ja, und Aberg hat leider die Tür gezeigt und sowohl Fitzpatrick als auch Cameron Young sind halt durchgegangen. Ja, und da war es dann halt geschehen und dadurch wurde es halt zum abschließenden Punkt nochmal. Dadurch wurde es halt so eine fantastische Meisterschaft, die halt zeigt, was das Players halt ist. Ich finde halt, bei allen Turnieren, die es halt so gibt, finde ich halt den Titel The Players mit Abstand halt das coolste. Masters finde ich halt aus der
ja, es hat ein bisschen komischen Kontext immer, halt ne?
Ein bisschen angehaucht.
So ja. Da gab es auch gerade wieder so ein Comedy-Programm, glaube ich, das ist auch so ja. Ein Masters. Mhm. So, hey, welche Südstaatler sind denn auf die tolle Idee genau. Gekommen, ne? Ja, richtig. Hast du recht, da ist Players natürlich so ein bisschen fescher.
Und Players finde ich halt so die Meisterschaft für die Spieler, hat halt so seine eigene Wertschätzung und ich finde auch diesen Pokal finde ich auch ganz ganz cool.
Wie sieht der nochmal aus? Der hat so einen Golfer oben drauf, ne?
Genau, richtig, ja. So eine goldene Figur.
Ich weiß noch, McElroy hat sich ja irgendwie so eine goldenen Turnschuhe mal irgendwie nach einem Sieg geholt. Das fand ich auch ein bisschen albern, aber hey.
Ja. Ja gut, da gab es auch von Nike, denke ich mal, ein bisschen Werbung.
Klar.
Noch. Und nein, aber jetzt gehen natürlich schon die Blicke Richtung Augusta, Richtung Masters.
9. April.
Genau, wer denn aktuell dann gute Chancen hat und natürlich einfach auch aus der Geschichte.
Da kann ich auch sagen, Tigers Privatjet wurde schon in Augusta gespottet.
Ja, da gibt es unterschiedliche Versionen an Möglichkeiten, die da stattgefunden haben. Es gibt
ich glaube, er wollte bloß zum In-N-Out-Burger dort, der ist besonders lecker.
Der ist gut, ja, oder bei Dunkin' Donuts oder so. Nein, aber was ja gerade halt auch ein Thema ist, sind ja wieder die wiederholten und stärker aufkommenden Rückenverletzungen jetzt in der Zeit gerade. Und da gibt es unterschiedliche Versionen, dass neue Trainingsmethoden, Deadlifts und sowas mit Langhanteln nicht ganz so optimal für den Rücken dann.
Was sind denn Deadlifts?
Ich habe mir.
Das musst du mir erklären. Ich bin ja nicht so der Fitnessstudio-Typ. Ich kann ja nicht sagen, was das ist. Also Deadlift, was ist das?
Ja, mit der Langhantel. Ja.
Also so Bankdrücken oder was? Jetzt auch,
ja, genau.
Okay. Ja. Klassisches Bankdrücken.
Und zwar liegt die Langhantel auf dem Boden und dann wird mit gestreckten Arm und geraden Rücken wird dann das Gewicht nach oben, explosiv nach oben bewegt, in die Streckung, also der Körper bleibt gerade in der Streckung und die Arme bleiben auch gerade nach unten, aber halt in einer schnelleren Ausführung. Und der Herr McElroy soll da wohl mit ein bisschen viel Gewichten gearbeitet haben. Das ging dann halt wohl auf den Rücken und ähnlich soll es bei Morikawa gewesen sein.
Ja, also nicht übertreiben, Freunde, nicht übertreiben mit den Pumpen.
Ja, dann ist es natürlich auch schwierig, ja, und zum Masters zurückzukommen. Aberg natürlich mit all seinen Ergebnissen, die er da schon eingefahren hat, sehe ich ihn trotzdem auch da vorne noch mit dabei. Ja, schon mal ausblickend. Cameron Young muss man halt dann so auch so wieder sehen. Ja, wie kommt er jetzt nach diesem Erfolg halt wieder weiter in die Spur? Und da freue ich mich aber schon wieder drauf, das dann auch wieder unter die Lupe nehmen zu können.
Auf jeden Fall. Also die Golfsaison hat gerade angefangen. Geht nochmal, checkt nochmal alles durch, putzt nochmal die Schläger, guckt, ob der Rangefinder eine neue Batterie drin hat, kauft noch ein paar Bälle, ne? Und dann kann die Saison ja auch schon langsam, aber auch nur langsam.
Genau, na, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Saison geht endlich wieder los. Und ja, ich komme demnächst wieder auch darüber zu erzählen, wie es denn mit so ein paar Schlägertestergebnissen vorankommt.
Aber die ganzen Eröffnungsturniere sind ja eh erst im April, ne? Beauty, das ist ja jetzt noch alles. Die Saison geht zwar schon los, aber so richtig ist noch ein Stück hin.
Absolut.
Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, danke, dass du wieder Zeit hattest heute Abend, wir ein bisschen Rückblick machen konnten. Wir probieren nächste Woche auch wieder für euch da zu sein mit einem neuen Thema. Ansonsten freue ich mich, dass wir heute wieder einen schönen Podcast aufgenommen haben. Und spannend, dass Magenta das auch hinbekommt und viele jetzt auch anscheinend bei Magenta schauen. Trotz der Fragmentierung hat es ja ganz okay geklappt. Let's see, ne?
Genau, ja, und auch wenn sie da noch so ein paar Kinderkrankheiten bei Magenta eventuell haben mit der Übertragung, funktioniert es eigentlich ganz gut. Und wisst ja, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bennys Reiseplan, soweit ich da Einblicke habe, sieht da erstmal nichts weiter vor.
Nächste Woche bin ich theoretisch noch da.
Sehr gut. Also bis dahin, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß wieder und ihr wisst ja, immer schön auf dem Fairway bleiben. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.